Liebe Gemeinde, am Stall war die Welt noch in Ordnung. Auch wenn der Stall ja überhaupt nicht zur Würde und Erhabenheit Gottes passen will. Irgendwie passt er ja nicht. Aber das wisst ihr ja eigentlich auch schon alle, dass der König der Welt im Stall geboren wird und nicht im Schloss oder wenigstens im Tempel, das ist irgendwie unpassend für Gott. Also man könnte auch sagen, das ist das größte Understatement, das es je gegeben hat, wenn Gott im Stall zur Welt kommt. Also der Stall zeigt dann irgendwie Gottes Demut und Bescheidenheit und auch seine Menschennähe und vieles mehr. Es steht im Kontrast zu den Supermächtigen und Superreichen, die sich eher an Protz und Angeberei immer wieder versuchen und versuchen zu überbieten. Aber das ist vielleicht nicht nur so bei den Superreichen und Supermächtigen, sondern auch bei dir so. Vielleicht magst du das auch, ab und zu mal etwas wichtiger und würdiger zu erscheinen, als du vielleicht sein könntest. Mehr Schein als Sein, das ist auch allzu menschlich. Aber der Stall ist ja auch gar nicht der Ort, der nur etwas über Gott aussagt, sondern auch etwas über uns Menschen und natürlich über dich. Die Art, wie du den Schöpfer aller Dinge, den Erlöser der Welt, den Heiligen Geist, der alles am Leben erhält, weil er das Leben in Person ist, also wie du Gott aufgenommen hast. Also mal angenommen, der Stall sagt etwas über dich aus. Was erfahren wir da über dich und deine Beziehung zu Gott? Ja, dann erfahren wir, wie es um dich und um Gott steht. Also auch wenn wir jetzt schon Abend haben und ihr habt vielleicht schon das ein oder andere Glas Wein getrunken, bitte ich euch jetzt, dem Gedanken mal zu folgen. Der Stall, der vor 2000 Jahren Jesus beherbergt hat, dass der dir heute was zu sagen hat und Hinweise gibt über deine Vergangenheit und wie du Gott aufgenommen hast. Der Stall. Also ich predige heute über den Stall und damit die Situation am Stall. Du hast Gott wie im Stall aufgenommen. Also die Hotels, Herbergen, Airbnbs, die waren voll. Und so hast du dann Gott in deinem Leben wie in einem Stall aufgenommen. Und wenn du jetzt meinst, das wäre Kritik, dann liegst du falsch. Denn am Stall, da war die Welt noch in Ordnung. Der Stall passt zu Gott und der Stall hat gut zu dir gepasst. Protz und Prunk passen ja auch gar nicht zu Gott, beziehungsweise das braucht er gar nicht. Am Stall war alles gut, es war sogar sehr gut. Vielleicht hattest du als Kind einen schönen Glauben, einen Kinderglauben. Sagen manche Leute ja etwas abfällig, aber schön ist der allemal. Und Jesus hat seine Jünger und damit auch uns gelehrt, dass der wertvollste und schönste und beste Glaube, den man haben kann, eben der eines Kindes ist. Und wenn du dich jetzt zurückerinnerst und an deine Kinderzeit denkst und den Glauben, den du an Gott hattest, dann erinnerst du dich vermutlich daran, dass deine Beziehung zu Gott vermutlich in Ordnung war. So selbstverständlich und einfach und schön. Ich beschreibe jetzt die Situation am Stall, denn wenn die Situation am Stall etwas darüber aussagen soll, wie du Gott in deinem Leben aufgenommen hast, ja, dann müssen wir uns die erstmal anschauen. Als dein Glaube intakt war und kein intellektueller Zweifel deinen Glauben geschwächt hat, also Gott sei nicht der Schöpfer, das war vielleicht doch nur der Urknall, als keine Nachrichten oder Katastrophen über Kriege und sonstiges Zweifel gesät haben, oder du dich bei dem Päckchen, das du persönlich zu tragen hast, fragen musstest, ja, wann hilft mir Gott? Es gab eine Zeit in deinem Leben, wo so ein Zweifel keine Rolle gespielt hat. Da war deine Welt noch in Ordnung, wie am Stall zu Bethlehem. Am Stall sehen wir, dass alle an Jesus glauben. Josef glaubt, Maria sowieso. Gut, die beiden hatten es auch mit Engeln zu tun und die haben dem Glauben festen Halt gegeben. Ach ja, die Engel sind da, die begleiten das Ganze. Die glauben natürlich auch an Jesus, das ist ja klar. Und dann haben wir die Hirten, die Ersten, die verkündigen, dass der Messias, der Retter der Welt, da ist. Einfache, aber fromme und herzliche Hirten und auch die haben an Jesus geglaubt. Und auch die Tiere, also An der Krippe sind auch immer Tiere zu finden und natürlich folgende aus dem Wort aus dem ersten Kapitel von Jesaja. Ich lese es eben. Da steht im Propheten Jesaja: Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt es nicht und mein Volk versteht es nicht. Also Ochs und Esel sind da, denn die wissen, wo die Krippe des Herrn ist. Also dieser Ochse, der hier an der Krippe steht, damals in Bethlehem war, der kannte seinen Herrn. Das war also kein dummer Ochse. Und der Esel, den wir ja sonst so gern als störrisch beschreiben, der auf dem Weg einfach stehen bleibt, anstatt weiterzugehen, der hat seinen Weg zum Herrn gefunden. Ja, wen habe ich jetzt noch nicht genannt? Genau, die Weisen aus dem Morgenland, die kommen ja später, pünktlich wie die Deutsche Bahn, aber die kommen ja am 6. Januar dann dazu. Die Hirten waren eben da, genauso wie die Weisen, die dann gekommen sind. Und alle haben angebetet und geglaubt, dass Jesus der Retter, der Messias ist. Am Stall ist alles in Ordnung. Also was für eine harmonische Szene. Man könnte sagen, es war vielleicht der schönste Tag in Jesu Leben oder die schönste Phase in seinem Leben. Ja, und von da an ging es dann eher bergab oder bergauf, je nachdem, wie gut du dich in Israel auskennst. Diese schönste Zeit, diese harmonischste Zeit ging dann vorbei. Gut, mit 33 Jahren ist Jesus dann ans Licht der Öffentlichkeit so richtig getreten. Gut, es gibt noch die Erzählung über den 12-jährigen Jesus. Aber auch da ist die Harmonie schon etwas gestört. Später war noch viel weniger von der Harmonie dann zu lesen und zu erfahren. Streit, heftige Diskussionen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und auch die Leute, die ihm nachgefolgt sind, auch die Jünger, die haben nicht so richtig glauben können, wer er ist. Hier und da blitzt immer mal wieder was vom Glauben auf und der Erkenntnis. Aber dann machen sie direkt wieder irgendetwas Dummes, dass man sieht, dass sie lieber Angst und Sorgen und Gier ihre Herzen und Handlungen bestimmen lassen und denen Tür und Tor öffnen, anstatt Jesus, dem Friedefürst. Also die Jünger sehen Jesus vor dem Wunder seiner Auferstehung eben nicht wie die Menschen und die Tiere, die ihn am Stall gesehen haben, wie die Hirten es tun oder die Weisen oder Josef und Maria, als noch alles in Ordnung war. Mehrmals soll Jesus umgebracht werden, selbst noch vor seiner eigentlichen Ermordung. Jesus hat Feinde, da ist kaum noch was von Harmonie und die Welt ist nicht in Ordnung. Und wenn er heilt und etwas in Ordnung bringt, dann wird er dafür angefeindet. Und wenn er Wunder vollbringt, dann bringt man ihm Hass entgegen und er wird verleumdet. Und wenn du schon mal mitbekommen hast, wie Leute sich das Maul zerreißen können oder du selber schon mal Opfer von übler Nachrede geworden bist, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie schlimm das sein muss, was man da über Jesus erzählt hat, bis man ihn durch Lügen und Intrigen letztendlich am Kreuz hat ermorden lassen können. Denn nur durch widerliche Lügen und durch hinterlistiges Aufhetzen der Volksmenge hat Jesus dann das Todesurteil bekommen. Ja, welche Meinung sollte man damals zu Jesus haben? Kannst du dir vorstellen, wie schwer das gewesen sein muss in diesem Wirrwarr von Intrigen und Lügen und von Erzählungen, vielleicht auch von Gerüchten, sich das richtige Bild von Jesus zu machen? Beim Einzug in Jerusalem haben ihm Tausende zugejubelt und dann von einem Tag auf den nächsten haben ihn Tausende verdammt. Was für ein Durcheinander. Und je weiter Jesus also vom Stall wegkam und je mehr Zeit vorbeikam, desto umstrittener wurde er. Wie sehr muss es da geholfen haben, wenn man sich irgendwie an die Lage am Stall hat erinnern können. Und so liegt es natürlich an dir, wie an so vielen anderen Tagen im Jahr und heute auch, deine Meinung dir über Jesus zu bilden. Man kann sagen, dein Urteil über das Kind zu sprechen, das im Stall zur Welt gekommen ist. Und die Anklage ist, dass Jesus sich als Messias, als Gottes Sohn und Retter der Menschen dargestellt hat. Die Frage ist gar nicht gewesen, ob er das getan hat. Das hat er getan. Die Frage war nur noch, ob er der Retter ist oder nicht. ob er das, wofür er gekreuzigt wurde, in Wahrheit ist oder nicht. Aber auch in diesen Szenen, wo es zur Kreuzigung kommt, gegen Ende der Evangelien, lesen wir vom Zweifel und der Verwirrung darum, was ein Messias an sich eigentlich können müsse, wozu ein Messias in der Welt sei. Also wie er Gottes Macht repräsentieren müsse. Und das hat in der Vorstellung vieler doch mit Protz und Angeberei und Machtdarstellung zu tun. Kein Stall für einen Messias. Lieber ein riesiger Tempel oder ein großes Schloss oder eine prunkvolle Militärparade. Das ist es, was die Leute damals dachten. So würde man die Macht Gottes repräsentieren. Also wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann wird er mit militärischer Überlegenheit und mit Gewalt ein Friedensreich errichten. Aber Jesus hat sich festnehmen lassen und dabei noch nicht mal gewehrt. Wie sollte der Messias sein? Und wenn der am Kreuz hängt, Gottes Sohn ist, dann soll er doch seine Macht zeigen und sich selber helfen, vom Kreuz runterkommen. Und wenn der Messias nicht jetzt alle Probleme löst, dann kann er ja gar nicht der Messias sein. Soll Jesus dein Heiland sein? Lässt du Jesus die Ehre, dass er selber Gott ist, dass er den Thronsaal verlassen hat, um uns zu erlösen? Kannst du ihn dafür loben und wirklich anerkennen, dass er allein wahrhaft selbstlos ist? Dass er Tod und Schuld und Hass überwindet, denn darum geht es. Am Kreuz ist nicht nur ein guter Mensch gestorben, die Lehren Jesu sind nicht nur klug und weise und die Wunder, die er getan hat, sind nicht nur beeindruckend. Alles ist ein Zeichen Gottes, weil Jesus das Wort Gottes ist. Jesus hat die Antwort auf alle deine Fragen, all den Schmerz, die Probleme, das Päckchen, das du zu tragen hast. Dafür hat Jesus Trost und Kraft für dich und es liegt an dir, Jesus als deinen Herrn anzuerkennen. Und solange Menschen auf der Erde leben, werden wir und wird das Leben hier nicht frei von Leid und Schuld sein. All das wird erst im ewigen Leben aufhören. Auch das hat Jesus erklärt und gelehrt. Den Schmerz, dass die Welt nicht ist wie im Paradies, kennt die Bibel. Die Frage danach, wie Gott dieses Unrecht oder jene Katastrophen zulassen kann, das wird auch in der Bibel gefragt. Und Jesus hat diese Fragen kommentiert und erklärt, was passieren muss, damit die Veränderung, die die Welt braucht, die Transformation, die notwendig ist, dass es kein Leid, keinen Schmerz und keine Schuld, keine Sünde, keine Katastrophen mehr gibt, wie das aussehen muss. Alles muss anders werden. Und das wird es am jüngsten Tag, wenn Jesus leiden und sterben und seine Auferstehung dir Vergebung und ewiges Leben gewähren wird, wenn du Jesus vertraust. Dass Jesus Gott ist, das feiern wir an Weihnachten. Das ist der große Unterschied zu den anderen beiden monotheistischen Religionen, dem Judentum und dem Islam. Also falls dich jemand einer anderen Religion mal fragt, was wir an Weihnachten feiern, dann kannst du sagen, dass Gott Mensch wurde, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ganz kurz und knapp. Ja, und eine Sache noch. Jesus gibt Halt und Hoffnung und Heilung. Und das ist wichtig, weil es zeigt, dass Gott gut ist. Und auch wenn es hier auf der Erde an verschiedenen Stellen und bei verschiedenen Schicksalen sehr schlimm aussieht, ist die Perspektive Gottes nicht nur die dieser unserer Welt, sondern auch der kommenden. Gott ist auch der ewige Gott, der Ewigvater, so haben wir es eben in der Lesung eingangs gehört. Die Hoffnung auf die Ewigkeit und das Leben nach dem Tod, die Hoffnung darauf, dass dann die Welt und die Menschen erlöst werden, eben weil hier nicht alles in Ordnung ist, ist ein fester Teil unseres Glaubens. Jesus gibt Halt und Hoffnung und Heilung, weil er gut ist. Und natürlich brauchen wir das und wollen das tief in unserem Herzen haben, genauso wie Glück und Gesundheit und Wohlstand. Und auch daran kann man sehen, dass Jesus Gottes Sohn ist und du nicht noch mehr willst als den und du mehr willst als nur den Glauben an ihn. Jesus war vollkommen selbstlos, dass er sein Leben gab und all den Komfort, den er im Thronsaal im Himmel hatte, aufgegeben hat, um dich zu retten. Und das ewige Leben, auch das kommt in der Weihnachtsgeschichte nämlich dann vor, etwas subtiler, aber eben doch genau so. Denn Jesus hat den Thronsaal verlassen, also den Himmel, um runterzukommen auf die Erde und Menschen wie dich hochholen zu können. Also den Ort, zu dem wir kommen möchten, wenn wir erlöst werden von Tod und Schuld und Leid. Wenn wir uns den Stall ansehen, dann gehen wir sozusagen back to the roots, zurück zu den Anfängen. Wenn wir die Predigten und Worte Jesu hören, dann hören wir, was er gesagt hat. Wenn wir ans Kreuz schauen, dann sehen wir, was er getan hat. Aber am Stall und nirgends ist es so eindeutig, geht es darum, wie du Jesus siehst. Ob du ihn siehst, wie die Engel, wie die Hirten, wie die, die da waren und wo alles noch in Ordnung war, oder ob die Zweifel dieser Welt, die die Sicht auf Jesus schon verzerrt haben und die Verwirrung auch deinen Glauben angegriffen hat. Deswegen tut es gut, immer wieder sich diese Szene vor Augen zu führen. Amen.